Mein Herz ist leidenschaftlich erfüllt für diese Söhne der Morgenröte. Ich merke, wenn ich nur dieses Wort höre, dann bewegt es etwas in meinem Geist. Und wie wir uns vorbereitet haben, nochmal jetzt auch im Mitarbeitergebet, haben wir nochmal gemerkt, dass Gott uns, während ich das heute mit euch ausrufen werde und auch nach Deutschland, Österreich, Schweiz mit euch das hineinrufe, ist, dass Gott uns in einen Triumphzug heute hineinnehmen möchte. In der Wortverkündung, dass wir in diesen Triumphzug uns bewegen können. Und ich bete wirklich, dass ich mich wie auch mit dem Heiligen Geist, mit Jesus tanzen da drin bewegen kann. Mit euch. Voller Freude, weil es ist die höchste Ehre. Was für eine Ehre, wenn ein Mensch hier auf Erden, wenn ein Deutscher, einer aus der Schweiz diesen Ruf dieses Königs hört. In unseren Nationen ist eine Decke des Unglaubens und der Unrealität und trotzdem schafft es der Heilige Geist und er kommt und durch Leute, die beten, werden Schleier weggenommen, dass plötzlich dieser Schrei der Schöpfung auch zu unserem Herzen kommt und wir merken, dass der Herr uns ruft, Teil dieser Söhne, dieser Morgenröte zu sein, diese Söhne, nach denen die Schöpfung seufzt. Und jeder, der das hört, und auch ihr heute Morgen, auch jeder, der das dann hören wird per der MP3, soll diesen Ruf des Königs heute hören. Sich mit einzureihen in diese Schar der Freudenboten, die hinausgehen, die diesen Missionsbefehl ernst nehmen und in die Mission des Königs mit hineingenommen werden, in die Mission des Sohnes, in diese Bewegung des Sohnes, Jesus Christus, mit hineingenommen werden und allen Ländern das Evangelium des Königreiches verkünden. Ich glaube Gott mit euch in dieser Zeit und mit vielen anderen, weil es in der ganzen Welt jetzt auch immer wieder verkündigt wird, für diese neue Sohnbewegung, für die Söhne der Morgenröte. Und ich möchte heute einen Schwerpunkt legen, über die Erziehung der Söhne der Morgenröte zu sprechen. Und bevor ich das tue, habe ich trotzdem aber empfunden, ich möchte Psalm 110 nochmal ausrufen mit euch und nochmal in den Mittelpunkt stellen. Weil im Psalm 110, der so wichtig ist jetzt in dieser Zeit, dieser Psalm, der im Geist aktiviert ist, wir bewegen uns, wir können uns im Psalm 110 bewegen, auch als Gemeinde Jesu Christi. Da sagt der Herr und spricht zu meinem Herrn. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Es ist der Vater, der zum Sohn spricht. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das ist jetzt die Zeit, wo der Vater das für den Sohn wirklich einsetzen möchte. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion senden. Herrsche Gott inmitten deiner Feinde. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deiner Macht in heiliger Pracht. Aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. Psalm 110, bewegst du dich da drin? Jeder, der das hört, das ist die Frage, bewegen wir uns als Gemeinde uns da drinnen? Da drin ist Gott gerade. Es werden und sollen diese Söhne geboren werden. Und diese, wenn wir über Sohnsein reden, das hat nichts mit dem Alter zu tun, ob du jung oder alt bist, sondern sind wir willig am Tag der Macht des Herrn, am Tag von Gottes Macht. Sind wir in dieser Zeit dieses Volk, das lenkbar ist, dass nicht nur als ein Sohn mit dem Vater sich bewegen lernt, sondern dass wir ein Volk sind. Dass wir lernen, als Volk lenkbar zu sein und führbar durch die dritte Person der Gottheit, den wunderbaren Heiligen Geist. Das sind die Söhne Gottes, die geleitet werden durch den Heiligen Geist. Sie werden ausgerüstet werden durch ihn, mit dem Feind zu handeln. Wir müssen mit den Feinden handeln lernen. Und sie werden diesen Stab der Macht Gottes, das Zepter Gottes, aus Gottes Regierungssitz, was Zion ist, die werden das nehmen und mit dem Vater, mit dem Herrn, mit dem König lernen auszustrecken. Gott sagt, er hat in dieser Zeit diese Salbung. Und es benötigt nur unsere Willigkeit, unser Aufgewecktsein und unseren Glauben in Gottes freigesetzte Salbung reinzutreten und in dieses Abenteuer der Nachfolge zu gehen. Diese Söhne, du sollst mit den anderen geboren werden und wie Tau das Land bedecken, eigentlich unspektakulär und doch alles durchdringend. Und sie, heißt es, diese Söhne werden die Erde besitzen. Wie werden aber diese Söhne erzogen? Was kennzeichnet diese Söhne aus? Im Bereich dieser Erziehung im Reich Gottes möchte ich drei Medien nochmal als Grundlage vorstellen, weil ich da nicht drauf eingehen kann, jetzt bei diesen Botschaften der Söhne der Morgenröte. Das erste ist, dass wir verstehen müssen, es ist so diese vierteilige Serie, die wir haben von dem Königreich Gottes. Diese Serie setzt diese DNS frei. Dieses Verständnis, das Weltbild des Königreichs, ohne das können wir die Erziehung, die so ganz anders ist wie unsere humanistische Erziehung, nicht verstehen. Weil Gott und sein Königreich, der Vater im Himmel, ganz anders rangeht, wie wir aus unserem, sag ich mal, menschlich geprägten Erziehungsstilen. Und das ist wichtig. Wir brauchen dieses Weltbild des Königreiches und wir fangen in Europa bei Null an, Leute. Weil das Weltbild, das christliche Weltbild ist nicht mehr da. Wir müssen neu wirklich anfangen zu predigen. Es gibt diesen Gott und wir predigen seine Welt. So, Gemeinde Jesus, steh auf und werde Licht. Werde Licht in Europa und stell dich wieder hin. Das zweite ist, ich habe dieses prophetische Buch, Büchlein geschrieben, Erziehung, das Königreich Gottes in Ehe und Familie, Erziehung, eine Frage von Weltsicht. Und hier ist eigentlich der Hauptwinkel, neben diesem Weltbild zu setzen in den natürlichen Kindern, in den geistlichen Kindern, die hervorkommen, dass es keine Erziehung gibt im Reich Gottes ohne das lebendige Wort Gottes und dass wir als die Gemeinde Jesu Christi, alle, die wiedergeboren werden, mit der Hilfe des Heiligen Geistes in eine tiefe Bekehrung hineinbringen zum Wort Gottes. Weil Christus ist das lebendige Wort Gottes. Wir brauchen in unserer Nation, wir brauchen in unserer Gemeinde eine Bekehrung zu dem Wort Gottes, weil Gott erzieht uns durch sein Wort, er heilt uns, befreit uns durch sein Wort und nicht an unserem Wesen, sag ich mal, wie die Deutschen gesagt haben, wird die Welt genesen. Nein, nicht mal an unserem Wesen in der Gemeinde werden Menschen genesen, sondern nur wo das Wort der Christus in dir und mir und vor allem in der Gemeinschaft Fuß gefasst hat, sich materialisiert hat, Fleisch geworden ist, das reicht der Herr, dem Bruder, der Schwester. Und nur das wird Menschen stark machen. Nicht unsere menschliche Zuwendung wird sie diesen Mächten oder auch den Herausforderungen, dem Druck standhalten können, sondern es braucht eine übernatürliche Kraft, er, die Person, Jesus Christus selbst, er ist das Wort, das der Vater gesandt hat. So in diesem Büchlein ist es, dass wir, wenn wir erziehen, unsere natürlichen Kinder, aber auch unsere geistlichen Kinder, dass wir es nie schaffen werden, Kinder des Königreiches hervorzubringen, wenn wir nicht selbst sie hineinnehmen in diese Welt des Wortes und des Königreiches. Weil das Wort Gottes allein macht frei. Unsere Gefühle spiegeln immer wieder unterschiedliche Sachen. Das Wort führt uns auch in den Tod, ja, in Tod und Auferstehung hinein. Und nicht einfach nur, dass der Vater uns irgendwie betätscheln möchte, uns ermutigen möchte. Es braucht in uns, das bringt das Evangelium, einen Tod. Der Sohn kam, um zu sterben. Für uns, und es brauchte diesen Tod, damit wir leben können und dann agieren können. Und der dritte Teil, den ich reingeben möchte, ist ein weiterer Schatz, der ganz, ganz wichtig ist, uns aber auch verloren gegangen ist in dem Bereich Erziehung, sei es in der Gemeinde oder auch wenn wir Kinder erziehen, ist dieses Verständnis, das ganz, ganz tief ist im Reich Gottes, das der Schatz von Belehrbarkeit. In den Sprüchen ist diese Belehrbarkeit das Hauptkennzeichen für die Weisen. Also nicht mit AI, sondern mit EI. So, der Weise ist, das Hauptkennzeichen ist, mein Sohn, höre meine Worte, und dass wir belehrbar sind und gehorchen lernen. Sofortiger Gehorsam. Dazu brauchen wir ein belehrbares Herz und vielleicht keine Generation, wie wir sind so massiv individualistisch, sag ich mal, geprägt worden, dass wir immer alles durch unseren Verstand geben müssen und wie wir das empfinden und eine Unfähigkeit ist, wirklich auch zu verstehen, dass wir lernen dürfen. Das ist ja auch was Gutes. Ein extremer Druck auf uns ist und unser Fleisch das natürlich auch will, Gott zu sein, alles schon zu können. Ich weiß alles, ich bin der Nabel der Welt und mir darf niemand was sagen. Die Eltern nicht, die sollen auch mir gar nichts sagen. Die Leiter nicht. Und darüber, durch die Unbelehrbarkeit, eine tiefe Furcht in unser Leben gezogen ist. Weil wir dürfen dann auch gar nicht mehr lernen, weil wir müssen perfekt sein. Kein Wunder, wir wissen, woher diese Art von Strategie kommt. In den Sprüchen ist Unbelehrbarkeit unabdingbar verknüpft mit dem Tor. Nicht das Tor, die Tür, sondern mit den Toren. Wenn wir nicht belehrbar sind, wenn wir nicht Gott, aber auch Menschen, oder sagen wir auch dem Heiligen Geist, aber auch Menschen nicht zugeordnet sind, dass sie ins hineinnehmen können, dass wir auch belehrbar sind, sondern wenn wir unbelehrbar bleiben, wirst du in Gefangenschaft bleiben, weil Gott auch über Menschen zu uns kommt. Er sendet Menschen zu uns, möchte uns erziehen und das ist der Platz der Gemeinde. Der Platz der Gemeinde ist nicht einfach nur ein individueller Haufen, wo wir einfach alle und dann wir gefördert werden, sondern dort sollen wir erzogen werden. Dort sollen wir Belehrbarkeit lernen. Jeder muss lernen. Und in diesem MP3-Download, der für ganz wichtig ist, in mehreren verschiedenen Teaching, kann ich nur empfehlen, gehen wir mal drauf ein, wo du das abchecken kannst. Ist da was in mir in Ordnung? Und du wie ermutigst und nochmal checkst, dass Gott in dir diese Qualität von Belehrbarkeit hervorbringen möchte. Und dass es was Wunderbares ist. Es ist nicht was Bedrohliches. Sondern es macht auch total Spaß, mit jemandem zu laufen, dass man jemandem mal was beibringen darf. Das macht Spaß, aber es macht dann auch Spaß, wenn du wirklich merkst, du darfst auch lernen und du darfst auch Fehler machen, aber du möchtest lernen aus Situationen. Amen. Das wollen wir sehen. Hier wird es auch nochmal abgecheckt, wie sind wir in der Kindheit da drin gelaufen? Hatten wir nicht nur gute Väter, sondern die Frage ist wirklich, waren wir gute Söhne? Was macht einen Sohn aus? Was macht eine gute Tochter aus? Das wird meistens in unseren Seminaren von Wiederherstellung fast nicht betont. Und Gott wird es in der apostolischen Wiederherstellung jetzt einen neuen Schwerpunkt darauf legen. Nicht nur den Vater anzumachen, als wäre er dann der Löser und Erlöser für alles, sondern die Frage ist, du könntest den besten Vater haben, die Frage ist, bist du ein Sohn? Nimmst du den Platz von Tochter sein ein? Das ist so wunderbar. Diese ganzen Medien sind im Shop erhältlich und wir empfehlen sie sehr, auch für die, die dann diese Botschaft hören. Und ich möchte auf all das jetzt, kann ich jetzt nicht eingehen, weil ich, wo ich Gott gesucht habe jetzt, in diesem Jahr für diese Sohnbewegung und für diese Erziehung der Söhne, hat Gott mit mir prophetisch über zwei Punkte geredet, die vielleicht vielen nicht als erstes kommen, die für mich ein Kennzeichen sind für die Söhne der Morgenröte und die ganz notwendig sind für die Zeit, in die wir jetzt hineingehen werden. Bevor die Jünger vom Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist getauft worden sind, flohen sie, obwohl sie schon 3 Jahre mit Jesus zusammen waren. Aber erfüllt mit dem Heiligen Geist, der dritten Person der Gottheit, gingen sie wirklich bis ans Ende der Welt. Der zaghafte Thomas war der, der am weitesten ging und nach Indien gelangte. Der Furcht hatte, voller Zweifel, mit dem Heiligen Geist plötzlich wurde zu einer anderen Person und sie waren plötzlich fähig, dem Missionsbefehl gehorsam zu sein. Und deswegen wird Gott ein Volk jetzt hervorbringen, ein Volk der Morgenröte, ein apostolisches Volk, das hervorkommen wird und den Befehl, geht hin in alle Welt, geht in nicht von der Nachbarschaft, von wirklich Jerusalem, Samaria bis ans Ende der Welt, wird er neu aktivieren und auch uns herausfordern. Und die Frage ist, und unser Weckruf muss sein, sind wir Teil davon oder nicht? Und deswegen möchte ich heute sprechen über die Bedeutung von Mut und Tapferkeit in der Nachfolge Jesu und in der apostolischen Gemeinde. Was für ein coole Überschrift, oder? Ah, da kriege ich sofort Gänsehaut. Ich könnte nur das 5-mal sagen. Die Bedeutung von Mut und Tapferkeit. Ich liebe diese 2 Worte. In deiner Nachfolge, in der Nachfolge zusammen, weil Nachfolge Jesu bedeutet nicht Einzelnachfolge, obwohl jeder sich selber entscheiden muss. Aber indem du den Ruf Jesus hörst, kommst du zu Brüdern und Schwestern. Der Ruf Jesu und in einer apostolischen Gemeinde wird uns wieder verstehen lassen, dass wir einen gemeinsamen Ruf haben. Wir brauchen eine apostolische Gemeinde. Nochmal. Mut und Tapferkeit. Lass uns das mal sagen. Mut und Tapferkeit. Nochmal. Mut und Tapferkeit. Nochmal. Mut und Tapferkeit. Oh, das sind die coolsten Tugenden. Das ist so genial. Und ich möchte sie mal wie so Diamanten, die voll super geschliffen sind, in unseren Mittelpunkt stellen. Nochmal, vielleicht würdest du nicht sofort darauf kommen, aber ich glaube, dass sie absoluten Kennzeichen sind von geistgetauften Nachfolgern Jesu. Und ohne Mut und Tapferkeit werden wir in der Zeit, in die wir reingehen, nicht die Durchbrüche sehen für das Königreich. Die apostolische Gemeinde wird wieder den Missionsbefehl ernst nehmen. Es geht nicht darum, sei mutig und sei tapfer, sondern wenn Gottes Befehl ergeht, geht hin. Merkst du, oh, ist mir zu groß, oh, ich habe da Angst, ich fühle mich überfordert. Und dann kommt es immer, sei mutig und tapfer. Sei mutig. Und wenn, deswegen ist nicht mal, dass wir Mut und Tapferkeit in uns hervorbringen müssen, sondern in allererster Linie müssen wir uns diesem Ruf des Königs stellen, in dass er uns als Gemeinde in diesen Triumphzug hineinführt, dass wir in unserer Gesellschaft dass er uns leuchten lassen kann, dass wir dieser Wohlgeruch werden. Und aus diesem Wohlgeruch wird auch Widerstand kommen. Immer wenn du dich aufmachst, immer wenn das Königreich kommt, wird Widerstand wieder kommen. Wir haben zu wenig Druck. Ja, oder wir haben Druck, aber nicht, weil wir draußen auf dem Feld sind, sondern weil wir in uns eingesackt sind, ja. Das ist einfach so. Gott möchte uns wieder nach draußen bringen in diese Sendungskraft. Die Botschaft des Reiches Gottes, das hängt mit dieser Botschaft zusammen, hat etwas zu tun. Geht. Mach dich auf. Geht hin. Ihr werdet ausgesandt werden. apostolische Gemeinde, Apostel sein bedeutet Gesandter zu sein. Und die Gemeinde, die wir, die Gott in Europa wieder hervorbringen möchte, ist, dass wir verstehen, wir sind Gesandte. Und die Botschaft des Reiches Gottes soll bis an die Enden der Erde gepredigt werden. Mache zu Jüngern alle Nationen. Und hier soll ein Ort sein, wo Leute zu Jüngern gemacht werden, die vielleicht schwach sind in sich selbst, aber auf den Blick auf ihren Herrn und König belastbar werden, Durchbruchskraft werden und tapfer sind, weil sie nicht auf sich schauen, sondern auf das Opfer Jesu Christi. Amen. Wenn wir diesen Missionsbefehl wieder in unserem Herzen haben, dann werden wir auch dahin kommen und werden verstehen, dann werden wir verstehen, dass wir für die Durchbrüche des Reiches Gottes oder dass die Durchbrüche des Reiches Gottes nicht einfach nur ein Spaziergang sind, so, oh ja, und wir tun so schön uns ein bisschen austauschen, sondern dass diese Durchbrüche auch Schmerzen hervorbringen werden. Und wir brauchen eine Gemeindeleiter, die fähig sind, wie wir sehen schon in der vollfolgten Kirche, sei es in Ägypten, wenn du dort die Pastoren hörst, müssen sie die Nachfolger Jesu, ihre Schafherde, müssen sie vorbereiten, Druck, Leidensdruck auszuhalten, Schmerzen auszuhalten, auch Dinge einzustecken. Und ich glaube, dass das wichtig ist für uns, dass wir eine Zeit eintreten, wo wir auch als prophetisches Volk die Gemeinde vorbereiten sollen, auch wieder auf Leid und Verfolgung, sodass wir dann, wenn es immer vielleicht auch passiert oder wenn wir rausgesandt werden und Widerstand erleben, nicht sofort zusammenknicken und zu unseren Seelsorgern laufen, dass wir nicht geschockt sind nur vom Bösen und von diesem Druck. Weil das macht ja auch Jesus, wenn er seine Jünger rausschickt, wie die Schafe unter die Wölfe, das finde ich ganz spannend, bereitet er sie vor und sagt, hey, versteht eine Sache, ihr werdet um meines Namens willen leiden müssen. Das hören wir nicht gerne. Und wir brauchen die Erziehung der Söhne der Morgenröte, ist nicht, Papa streichelt dir und sagt, ach, es wird alles gut, sondern sie sagen, sei mutig und tapfer. Wie Paulus, der zu Timotheus sagt, leide mit als ein guter Streiter Jesu Christi. Und wir brauchen solche Väter. Wir brauchen apostolische Väter, die eine liebe Leidenschaft zu diesem König Jesus uns hervorbringt, die nur der Heilige Geist hervorbringen kann, die uns fähig macht, auch Leid durchzustehen. Und das hat Jesus gemacht. Ich glaube, dass wir kommen so aus einer starken Friedenszeit und auch, sag ich mal, natürlichen, aber auch geistlichen Wohlstand. Uns geht's extrem gut, dass wir entweder diesen Frieden gar nicht richtig schätzen oder ihn so normal sehen oder er uns so zum Götzen geworden ist, auch in Europa, dass wir eigentlich für Sicherheit, Mammon und Frieden, dass wir unseren Wohlstand ein bisschen behalten werden, dass uns ja niemand unser Bankkonto raubt, dass wir dafür fast alles verkaufen würden. Auch unseren Glauben. Weil wir haben fürchterliche Angst, dass das uns weggenommen werden könnte. Und die Gemeinde Jesu Christi muss aufwachen, dass wir nicht gleichförmig sind vom System dieser Welt, sondern dass wir eine Gruppe, ein Volk aufsteht, das egal wie sich die äußeren Umstände sich entwickeln werden, eine von innen heraus eine Gnade haben, egal was äußerlich ist, damit umzugehen. Wie sehr, Leute, und da ist die Gemeinde eben nicht ausgeschlossen davon, wie sehr hat uns der Zeitgeist erwischt? Wie sehr, wie die Bibel sagt, sind wir, wie vielleicht kein Kontinent, in Gefahr, gleichförmig zu sein als Gemeinde Jesu Christi mit dem Geist dieser Welt? Wir haben oft in der Gemeinde eine so starke Anspruchshaltung, als wäre die Gemeinde ein Luxusdampfer mit allen, sag ich mal, Angeboten von Wellness und Förderung und verschiedensten Gebieten, wo wir uns dann aussuchen können, wo wir uns gerade fördern lassen wollen. Leiterschaft in der Gemeinde oder Mitarbeiter, die sind sozusagen die Kajütenjungen und die bedienen diejenigen, die immerhin mit ihrem Geld die Kabinen gebucht haben und für ihr Geld jetzt aber wirklich eine schöne Kreuzfahrt verlangen und es auch sehen wollen. Ja, das habe ich ja. Ich gebe ja auch immerhin mein Geld hinein und der Pastor und die Mitarbeiter sollen sich schon mal anstrengen, ja, dass ich dann was für mein Geld auch bekomme. Es benötigt, wie in jedem Jahrhundert oder in jeder Generation, den Heiligen Geist, dass wir wieder ein Erwachen haben und ein Entdecken, dass Jesus Christus, der vom Himmel und die Herrlichkeit gekommen ist und die Herrlichkeit verlassen hat, dass Jesus das Schiff, das sich Gemeinde nennt, eben nicht als einen Luxusdampfer, sag ich mal, sieht, sondern als ein Rettungsboot, das alle Leute an Bord vorbereiten soll für eine raue See, für harte Bedingungen, damit dann die Verlorenen aus den Nationen, was das Meer ausdrückt, gerettet werden können. Ich empfinde, auch durch die Extremen über die Medien, wir wollen ja jeder irgendwie Abenteuer, stimmt's? Also jeder von uns möchte irgendwie Abenteuer, aber doch bitte am liebsten sicher vor dem Bildschirm, ja, vor dem Fernseher mit der Fernbedienung. Und wenn es dann hart auf hart kommt, könnte man ja vorspulen, ja, sozusagen. Das ist in uns einfach zu sagen, lass Gott bitte spul vor, lass uns das doch einfach dann einfach übergehen. Ich habe in den letzten Jahren im Leib Jesu kaum eine gepredigt gehört über Tapferkeit oder dass wir einander in der Gemeinde als seelsorgerliches Element, als jüngerschaftliches Element einander zusprechen. Jetzt sei tapfer. Jetzt halte auch mal durch. Nicht als Appell, beiß die Zähne zusammen, sondern um den Geist wirklich auch zu aktivieren und zu sagen, halte durch. Tapferkeit und Mut ist eine tiefe Qualität vom Königreich Gottes. Und während ich mich so damit beschäftigt habe, merke ich eigentlich, früher in anderen Generationen war Tapferkeit und Mut eine wirkliche Tugend auch in Kindererziehung. Stimmt's? Es wurde auch antrainiert. Das war wichtig. Jungs, aber auch Mädels sollten auch tapfer sein. Das war cool, tapfer zu sein. Es war cool, mutig zu sein. Heutzutage ist das keine Tugend, die normalerweise auf der Agenda von einem Kindergarten steht. Oder in der Schule. Warum? Wir sind in einer Zeit, wo wir Gefühle und unser Innenleben und unsere Angst einfach sowas von ernst nehmen und sie als die höchste Realität einordnen, weil wir natürlich auch ohne Jesus in der vergangenen Zeit oft in der Gefahr waren, einfach die Dinge von Schwachheit oder in Angst waren, einfach zu übergehen und zu überbuttern und sagen, nee, das will ich nicht haben, also habe ich's nicht. Und so man jetzt wie von der anderen Seite vom Pferd runterfällt und sagt, nein, komm bloß nicht in die Gefahr, dass irgendwie zu regieren, sondern indem du es auslebst, indem du es ernst nimmst, indem du freien Lauf lässt, darüber wirst du heil. Und das sehen wir in der Bibel null und nichtig. Aber in dieser Zeit stehen wir und die Gemeinde und auch du und ich, wir sind in der Gefahr, in dieses Denken, in diese kooperative Gefängnis und Festung mit hineinzugehen. Und dieses Denken wird uns dann im Gedanken schon auch angeboten. Wer hat es mal schon gemerkt? Ja, es ist so. Der Heilige Geist muss uns an die Hand nehmen und muss uns wirklich lernen, dass wir wieder mutig werden, um des Reiches Gottes willen, um des Königs willen. Und wir müssen lernen, diese Leidenschaft für Jesus und das Königreich Gottes durch den Heiligen Geist, das ist wirklich untrennbar, das werde ich so oft sagen, mit dem Heiligen Geist verbunden, damit er uns diesen Mut schenken kann, geistlichen Widerständen, geistlichen Druck, geistlichen Gefangenschaften und Dinge, die uns ins Gesicht reinstehen, dass wir diesen Druck von innen und von außen standhalten können. Das kann nur er. Mut und Tapferkeit sind untrennbar mit der Person des Heiligen Geistes verbunden und verknüpft und mit dem Missionsbefehl, dass du gehst. Ich liebe Tapferkeit und Mut. Ich liebe das. Ich habe eben die ganzen Helden, auch die Biografien studiert. Das waren meine Helden. wo du gemerkt hast, dass sie durch schlimmste Sachen durchgegangen sind und es war eine Kraft in ihnen. Das ist was Attraktives. Das ist was Attraktives, wo du merkst, dass es standhält. Weil du kannst Superman anschauen, du kannst irgendwelche Superheroes anschauen, aber wahre Tapferkeit und Mut wird sich erst dann zeigen, wenn du in einer Situation bist. Und dann, wie auf einer Tube, wenn da drauf gedrückt wird, kommt raus, was drinnen ist. Ich bete als Leiterin extrem viel für mich und für mein Team. Gott, schenke uns Mut. Gott, mach den Bruder, mach dieses Teammitglied voller Tapferkeit. Lass sie durchhalten. Gib ihm Freimütigkeit. Lass sie nicht zurückweichen zum Verderben. Bitte, lass sie stehen bleiben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich bete dafür. Ich glaube, dass das ein apostolisches Gebet ist. So wie die Jünger, nachdem sie geschlagen worden sind, zurückgegangen sind in die Gemeinde und nicht dann gesagt haben, oh, betet für uns und es war so schlimm und jetzt ist irgendwie was in mir mit der Ablehnung passiert, das was in mir zusammengebrochen, sondern sie haben gesagt, seht dieses Toben der Nationen. Sie stehen auf gegen den Gesalbten und nun Gott, wow, gib uns noch mehr Freimütigkeit. Gib uns noch mehr, komm Heiliger Geist, füll uns noch mal. Wow, und darauf lässt sich der Heilige Geist sowas von ein. Er kam und die Erde erbebte. Es war so kraftvoll, dieses Gebet, kommend aus Schlagen, kommend aus Druck, wenn jemand sich hinstellt, wenn eine Gemeinde sich hinstellt und sagt, und jetzt erst recht. Und jetzt, Herr, erst recht. Der Feind will das, aber Gott, jetzt taufe uns in die Kraft von Mut und Tapferkeit und mach uns mutig. Ah, das ist wunderbar. Bete für dich. Bete für deine Leute, dass sie tapfer und mutig sind. Dass wir ein kühnes, belastbares Volk hervorkommen. Kinder, die wirklich auch was, auch kleine Kinder, dass sie wieder was aushalten lernen und nicht nur zum Rockzipfel der Mutter nur rennen. Ich bin dankbar für meine Mutter. Ich musste lernen, mich trösten zu lassen. Muss ich ehrlich sagen, ich musste mich lernen, trösten zu lassen, wie dass eine Mutter tröstet, dass man auch rennen kann zum Vater und er sagt, ich weiß, was mit dir ist. Aber apostolische Kraft, Väter sind dazu da, zu sagen, jetzt hab dich nicht, so stell dich jetzt auch mal hin. Leb nicht einfach dieses Gefühl von Schmerz und gib dich so rein, dass es dich überflutet und in einen Schockzustand. Stopp! Das ist die Aufgabe von Vätern. Und wir haben eine zu sehr verweichlichte, frauliche Erziehung. Ich bin dankbar, dass meine Mutter ziemlich cool drauf war da. Und in Krisensituationen, besonders in Hochtourte und uns wirklich damit konfrontierte. Und das ein tiefes Fundament auch in mein geistliche DNA hineingelegt hat. Wo ich ihr jetzt noch und auch ihr, besonders meiner Mutter auch, muss ich sagen, obwohl das Väter eigentlich meiner Mutter sehr, sehr dankbar bin, dass sie das in uns reingelegt hat. Gott liebt die Gebete, der Heilige Geist liebt die Gebete der Gemeinde, wenn wir um Mut und Freimütigkeit beten. Jesus sagt, wir sollen nicht um mehr Glauben bitten, sondern das, was du bisschen hast an Senfkorn, Glauben, das sollst du einsetzen, was immer du hast, die 5 Brote, die 2 Fische. Du denkst, ich habe nicht viel, aber du sagst, Gott, und jetzt gib mir Kühnheit, dass ich das, was ich habe, einsetze. Das wird, oder diese Gebete wird der Herr dir beantworten, auch wenn ihr jetzt rausgeht. Amen. Die Wahrheit ist, egal von der Erziehung, kein Mensch, auch ich bin nicht tapfer in mir selbst. Und ich bin so dankbar für diese Kraft des Heiligen Geistes, das eine neue Gesinnung hervorbringt, die das Wort in uns stark macht. Und nochmal, aber ich bin trotzdem auch meinen Eltern so dankbar, dass sie in einer Zeit von Anti-Autorität uns diese Eigenschaften mit antrainiert haben, in dem Bewusstsein, in dem klaren Bewusstsein, dass das wir als Kinder in der Nachfolge Jesu benötigen werden, wenn er uns gebrauchen möchte. Wir erziehen die Kinder nicht zu unserem Rockzipfel, Leute. Lass dem Kind nichts passieren. Es soll ihm ja gut gehen. Und sagen, diese Welt ist kein heiles Land. So Kind, Dieser Jesus, dem wir nachfolgen, er befähigt dich standzuhalten den Stürmen des Lebens. So sei mutig und tapfer und lerne auf ihn zu schauen. Und ich als Mutter, als Vater möchte dir da drin ein Vorbild sein, dass du merkst, in den Krisen der Familie wenden wir uns zu diesem König und bleiben sicher unter seiner Herrschaft, weil Mut und Tapferkeit hat was zu tun mit Exousia, Autorität zu verstehen, unter jemanden, unter einem Mächtigeren als man selbst ist, zu laufen. Das ist der Schlüssel zum Mut. Herrschaftsverständnis. Unter jemanden laufen zu dürfen. Und dabei geht es nicht mal nur, obwohl auch, körperliche Schmerzen auszuhalten, sondern Kinder hervorzubringen, die auch Ablehnung, missverstanden werden, trainieren, einen langen Mut entwickeln können. Die Bibel nennt es Langmut. Das ist, wir brauchen manchmal einen langen Mut, uns zu entwickeln. Und das braucht, also Mut und Tapferkeit und Glauben hat einfach diese zweite Power-Paket-Dimension von Geduld. Die Kraft von Geduld, die Kraft von langen Mut. Geduld braucht langen Mut. Amen. Keine Nachfolge Jesu. Du wirst Jesus, die Gemeinde wird Jesus nicht nachfolgen können, ohne die Qualität von tiefem Verständnis, Geduld als eine tiefe Power zu erleben im Königreich Gottes. Kein Glaube wird ohne Geduld wirklich siegreich sein. Glaube und Geduld sind das Powerpaket, das zusammen trainiert werden muss. Sonst werden wir scheitern. Und dazu benötigt man Tapferkeit und Mut. Kann ich ein Amen hören? Und der Herr spricht zu euch, der Herr spricht zu uns, auch heute Vormittag, in die Zeit, in die wir hingehen. Fürchtet euch nicht. Ich bin mit euch. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich bin mit euch. Sehen wir ihn? Siehst du ihn mit den Brüdern und Schwestern zu Hause? Es reicht nicht allein, dass du ihn nur alleine siehst, obwohl letzter Mann hält. Ja, wie Joson sagt oder Gideon und die sagen, ja, ich und mein Haus, ihr könnt alles entscheiden. Ich bin für mich verantwortlich, ich werde dem Herrn nachfolgen und wenn alle mich verlassen, David wusste davon. Wenn Vater und Mutter mich verlassen, ich aber folge dem Herrn nach. Diese Qualität braucht es, dieses Ausgerichtetsein, dass nur du für dich, für dein Leben entscheiden kannst. Aber die Qualität jetzt ist, aus dem individualistischen Zeitalter ist, wie schaffen wir es als Gemeinde, Leute, wie schaffen wir es als Gemeinde, zusammen unterwegs uns zu bewegen und zusammen Geduld und Glauben auszuüben. Sehen wir sein Reich? Sind wir verzehrt zusammen, dass es kommt in unseren Regionen und in unserer Nation? Mut und Tapferkeit muss antrainiert werden und es wird bei uns eingebaut, wenn wir auch Menschen um uns herum haben, die mutig sind. Das ermutigt uns. Manchmal ärgert es uns. Manchmal regt es uns auf. Angst ist ansteckend. Angst ist ein Gegenspieler des Reiches Gottes. So wie Gott sein Reich durch Glauben baut, ist der Gegenspieler nicht Unglauben, sondern Furcht. Der Feind baut sein Reich über Angst. Und wir haben nicht den Geist der Furcht und der Angst bekommen, obwohl der manchmal sich anschleicht, obwohl er so fest an die Tür klopft und sagt, ich gehöre zu dir, komm, lass mich jetzt rein. Wenn es je an der Zeit war, Angst zu haben, dann jetzt. Und wie leicht singen wir dann mit und sagen, Bruder, Mama im Herrn, du musst es doch verstehen. Wenn es je ich das Recht hatte, Angst zu haben, dann jetzt. Verstehe doch. Ja, natürlich verstehe ich das. Aber es nützt halt nichts. Das Reich Gottes, des Königs, des Himmels ist nah herbeigekommen und entweder du bleibst in Furcht oder du lernst aus dem Unsichtbaren etwas herbeizuziehen, was diese Angst überwinden kann. Und das ist nun mal Gott selbst, diese Person des Heiligen Geistes. Mögen unsere Gemeinden, möge unser Team auch hier, mögen wir in unseren Gemeinden Teams und unsere Teams voll sein mit Josuas, mit Gideons, mit Kalebs, ganz normale Leute, die aber in der Gegenwart Gottes infiltriert wurden durch den Heiligen Geist und daraus Entscheidungen treffen und Giant Slayers werden, wirklich Riesentöter werden. Söhne der Morgenröte, die aufstehen, die Opfer bringen, Opferbereitschaft haben. Und so wie Jesus Christus vom Himmel kam, auch ihre Bequemlichkeitsebenen immer wieder verlassen. Ihre schönen Terrassen, ihr schönes, kuschliche Bequemlichkeit. Und ich greife mich an die eigene Nase. Das sind die Gefängnisse, die Sachen, die uns, die Mächte, die uns einschläfern lassen wollen, sodass die Söhne der Morgenröte überhaupt nicht hervorkommen können. Und ich möchte euch reinnehmen heute Morgen. Ich war so begeistert. Es war vor ungefähr 2 Jahren oder 3 Jahren. Da habe ich einfach über Tapferkeit und Mut einfach, weil es mir so wichtig war, mal studiert. Und ich möchte euch reinnehmen in ganz viele Definitionen von Wikipedia. Und zwar die Definition von Mut und Tapferkeit. Weil für mich war es nochmal eine echte Offenbarung, diesen Unterschied sehen zwischen Tapferkeit und Mut. Aber wir fangen mal mit Mut an. Mut, auch Wagemut oder Beherztheit. Ist das nicht ein cooles Wort? Es hat was mit dem Herzen zu tun. Mut hat was unglaublich mit dem Herzen zu tun. Mut, auch Wagemut oder Beherztheit bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Das heißt, sich in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheit verbundene Situation zu begeben. Mut ist eine Charaktereigenschaft, die dazu befähigt, sich gegen Widerstands und Gefahren für eine als richtig und notwendig erkannte Sache einzusetzen. Bei uns ist es das Königreich und der Herr selbst. Dabei können 2 gegensätzliche Zielrichtungen verfolgt werden. Mut erfordert die Entschlusskraft, nach sorgfältigen Abwägen etwas Unangenehmes, sag mal Unangenehmes, das will ja heute gar niemand mehr, oder Gefahrvolles zu tun oder zu verweigern. Beides kann mit Nachteilen für die eigene Person verbunden sein und Opfer erfordern. Mut als Handlung. Im Falle nun der Entscheidung zu aktivem Handeln kämpft der Mutige für die Durchsetzung eines Rechts, für das Meistern einer gefährlichen Situation oder für die Realisierung eines Wertes gegen Widerstände und Bedrohungen. Und das finde ich eben genial. Das eine ist sozusagen aktiven Handeln nach außen. Aber Mut braucht es auch eben für eine Handlungsverweigerung. Dass Gruppendruck dich in so eine Handlung bringen möchte. Also im Falle der Handlungsverweigerung besteht dann der Mut darin, einem als Unrecht erkannten Tun zu widerstehen. Also die Wikipedia sagt jetzt zum Beispiel, Aufforderung zum Kaufhausdiebstahl. Nein, das tue ich nicht. Ja, im Gruppendruck erfordert es dann Mut. Als wertlos erkannten Tun zu widerstehen, zum Beispiel irgendwo eine destruktive Mutprobe, ja, man möchte Teil der Gruppe sein, dann erfordert es Mut zu sagen, nein, da mache ich nicht mit, auch mit dem Ziel, du wirst ausgegrenzt. Oder als gesundheitliche Zumutung erkannten Tun zu widerstehen, Gruppenzwang zum Rauchen oder Drogenkonsum. Beiden Ausdrucksformen erfordern Wertbewusstsein, Standpunkte, eigenständiges Denken, charakterliche Stärke und Durchsetzungsvermögen. Ist es gut? Ich fand es sehr genial formuliert. Eine weitere, es ist einfach ein Stück weit nochmal anders formuliert. Nach Ansicht eines Schweizer Fachpsychologen Andreas Dick besteht Mut aus folgenden Komponenten. Eine Gefahr, ein Risiko oder eine Widerwärtigkeit auf sich zu nehmen, beziehungsweise eine Sicherheit oder Annehmlichkeit zu opfern, was möglicherweise den Tod, körperliche Verletzung, soziale Ächtung oder emotionale Entbehrungen zur Folge haben kann. Zweitens. Die nächste Komponente ist eine mit Klugheit und Besonnenheit gewonnene Erkenntnis darüber, was in einem bestimmten Moment richtig und was falsch ist. Drittens, eine Hoffnung und Zuversicht auf einen glücklichen, sinnvollen Ausgang. Viertens, es ist ein freier Willensentschluss. Fünftens, es ist ein Motiv beinhaltet, das auf Liebe beruht. Als Grundformen des Mutes lassen sich also dabei unterscheiden ein physischer Mut, dessen Gefahr in einer möglichen Schädigung von Leib und Leben besteht. Also eben jetzt bei Märtyrern merken wir das, wenn jemand mit einer Kanone steht oder egal wie das ist, dass man merkt, stelle ich mich vor den anderen hin, stehe ich zu Jesus Christus bis dahin, dass es mein Leben kosten könnte? Oder aber auch, und das finde ich, das braucht genauso viel Mut, ein moralischer oder sozialer Mut, dessen Gefahr in einer möglichen sozialen Ausgrenzung besteht. Das ist besonders auch bei jungen Leuten echt heftig, weil das ist die größte Furcht, nicht dazuzugehören. Und es braucht Mut. Und das geht eben, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und wage es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Und das möchten wir in den Kinderstunden haben. Fische, die gegen den Strom schwimmen lernen, die nicht dem Gruppendruck eines Medienzeitalters und von Teenagern, übernommen Zeitalter wie übernommen werden, sondern die sagen, ich weiß, ich habe meinen Standpunkt bei Jesus eingenommen. Das braucht Kinder mit Rückgrat. Das finde ich fantastisch. So, jetzt gehen wir zur Tapferkeit. Jetzt haben wir gerade Mut angeschaut. Und das fand ich einfach nochmal total klasse. Während Mut auch das Charaktermerkmal Wagnisbereitschaft durch das Charaktermerkmal Wagnisbereitschaft bestimmt wird, kennzeichnet sich diese Tugend oder Kardinaltugend Tapferkeit als Durchhaltevermögen, lass uns das mal sagen, Durchhaltevermögen, als Standhaftigkeit in schwierigen Situationen. Mut stellt eine Initiativkraft. Tapferkeit, eine Dulderkraft. Das fand ich total wichtig. Nehmen wir mal Rocky. Ja, das ist jetzt, sag ich mal, nicht ein beliebtes Beispiel, vielleicht für einige, aber einer meiner ehemaligen Chefs damals in Hannover, der hat uns nicht gezwungen, aber das war Pflicht, Rocky zu gucken. Da war ich noch in der Zeit, wo ich Boxen sehr blöd fand, ja. Rocky, Sylvester Stallone, ja, der Anti-Held, der eigentlich, sag ich mal, nicht der Überwinder ist, dass er immer sofort siegreich ist, bloß er kann mehr Schläge einstecken als alle anderen. Das heißt, wenn die anderen sich ausgepowert haben mit all ihren Schlägen, steht er wieder auf und dann hat er die Runden gewonnen. Weil die anderen beim letzten Runde und bei der vorletzten Runde dann schlapp machen und er macht seinen gezielten Schlag. Das heißt, wir müssen Leute im Leib Jesu zweierlei präparieren. Das eine ist, eine mutige Kraft rauszugehen. Eine andere Seite ist, eine Dulderkraft einzubauen. Dinge einzustecken, Schmerzen auszuhalten mal, Ablehnung auszuhalten, ohne gleich sofort das Weltbild und die Identität sofort in Frage zu stellen. Die Kraft des Evangeliums ist so machtvoll, dass es uns zu veränderten Personen machen kann. Die Botschaft des Evangeliums müssen wir mal in so einer Brillanz bei uns leuchten lassen. Es ist fantastisch, weil der Christus in uns wohnt. Dieser Wagemut beweist der Extremsportler oder Kämpfer und Soldat, ja, wenn er bereit ist, sich gefährliche Situationen hineinzugeben. Tapferkeit beweist er, wenn er bereit ist, die Situation trotz Fehlschläge, Verletzung, Niederlagen mit Leidensbereitschaft und Siegeswillen bis zum erhofften Erfolg doch durchzustehen. Und das brauchen wir wieder. Amen. Das möchte ich. Ich möchte ein Plädoyer dafür machen. Gemeinde Jesu, besinne dich. Besinne dich auf diesen Heiligen Geist. Versuche es nicht durch, sag ich mal, soldatische Elite-Sache nur hervorzubringen. Aber definitiv, ich möchte das schon auch sagen, Gott nimmt das Natürliche mit rein. Sport ist ein cooles Element, sag ich mal, auch für Kinder, diese Sachen auch zu entwickeln für das Reich Gottes. Was sehen wir bei Mut und Angst? Da gehe ich jetzt nicht sehr tief ein. Mut bedeutet eben, ich möchte nur kurz sagen, nicht die Abwesenheit von Angst, nur einfach, sondern der Mutige bleibt trotz vielleicht dem Angeboten von Furcht, auch realistischem Einschätzen, dass es gefährlich werden kann, handlungsfähig. Angst lähmt, Angst möchte uns übernehmen, der Mutige bleibt regierungsfähig. Sag mal, regierungsfähig. Der Mutige, vor einer gefährlichen Situation, das fand ich nämlich wirklich gut, keine Angst zu haben, wird ebenfalls gleichzeitig gelegentlich als Mut bezeichnet, obwohl dies auch ein Zeichen nur von Erfahrung sein kann, weil du einfach schon das so oft gemacht hast, und der andere halt nicht, dass du eine Sicherheit hast, dass du die Situation bewältigen kannst, wie bei Extremsportlern. Die gehen dann die Wände hoch und du denkst, oh, ich hätte voll Schiss. Und der kann es gut einschätzen. Es ist dann schon gar nicht mehr mutig, sondern er hat es wirklich gelernt. Es kann aber auch ein krasses Zeichen sein von Naivität. Ja, das Gefahrenpotenzial überhaupt nicht zu erkennen. Wer hat es auch schon mal erlebt, wo du mutig warst und hinterher merkst, oh, es war aber jetzt nicht mutig, sondern eigentlich, ich habe es voll nicht eingeschätzt. Einfach so da drin. Es kann eben auch Naivität sein. Der Mutige beweist Handlungsfähigkeit zwischen den Extremen. Tollkühnheit, Übermut, Dreistheit, Mutwillen, also wo du sagst, das wollen wir auch nicht, das ist eben fleischlich. Oder auf der anderen Seite eine Angstlähmung, Mutlosigkeit, Zaghaftigkeit. Die Bibel nennt es auch einfach Feigheit. Und Gott, der Heilige Geist muss uns konfrontieren und ich bete, dass er das mir sagen können. Monika Flach, was du jetzt gerade machst, du bist einfach nur feige, dass ich da nicht sage, oh, wie böse bist du und wie kannst du so mit mir reden, sondern sagen, danke, Heiliger Geist, stimmt, ich bin brutal feige jetzt. Und die Feigen werden im Feuermeer enden, ja, Offenbarung. Das ist einer über diesen Todsünden, neben Ehebruch, die Feigen, die werden in den See geschmissen. Wir sollen nicht zurückweichen zum Verderben, sondern glauben zur Gewinnung des Lebens. Der Heilige Geist glaubt tatsächlich, Jesus glaubt tatsächlich, dass das Kreuz in uns Überwinder hervorbringen kann. Weil die ganze Offenbarung geht einfach zur Gemeinde. Wer überwindet, der wird das und das bekommen. Also gibt natürlich die Fähigkeit auch, dass man nicht überwindet, aber er geht eigentlich erstmal davon aus, die mit mir sind, die mit mir stehen, die lernen eben zu nehmen den Überfluss von Gnade und Gerechtigkeit, die werden herrschen können über ihre Gefühle, Umstände und werden handlungsregierungsfähig sein in krassen äußeren Situationen. Das ist die Kraft und dein Erbe in dem Sohn. Jesus Christus. Und das muss auch einem mal gesagt werden, immer wieder in den Situationen, wo, wow, unsere Seele und unser Fleisch und auch der Feind, also manchmal kommt mit dämonischer Präsenz, wo wir merken, nee, wir haben auch wirklich dem seelisch nichts entgegenzusetzen. Nur der Heilige Geist, Jesus Christus in uns und die Erfülltsein im Heiligen Geist kann uns gegen diese Sachen befähigen. Als Christ wissen wir, dass es nicht auch nur ist Angst oder Mut, sondern dass wir mit unsichtbaren Sachen handeln. Dass es einen Geist der Furcht gibt. Und die Bibel sagt ganz klar, wir aber haben nicht. Haben wir nicht. Hast du nicht. Von Gott hast du den nicht. Von Gott hast du nicht den Geist der Furcht gekriegt. Und es hilft mir jedes Mal. Ich sage, das ist nicht von Gott. Also darf ich nicht wehren, ich muss das austreiben. Ich sage, Geist von Furcht, verschwinde. Aus meinem Denken, Gefühlen und nicht, ich lebe das aus und ich öffne mich dem, dass es immer stärker wird, sondern ich in Christus soll ich Herrschaft darüber ausführen. Den Geist der Furcht auch wirklich sagen, entweder ich halte mich dem für gestorben, das muss der Heilige Geist aufzeigen, weil unser Fleisch wird immer Angst haben, wird immer alles, wenn der Herr sagt, überwinde, wird es vielleicht so, Druck, Gott, du machst mir so viel Druck. Ja, Überwindung bedeutet, dass du was überwinden musst. Das Fleisch sagt, ich kann's nicht, ja, das Fleisch kann's nicht, aber dein Geist. So, hör auf zu jammern und steh auf. Als Christ sind wir nicht Mut oder Angst in uns ausgeliefert. Und manchmal muss man es vielleicht jemandem über ein Jahr hunderte Male zusprechen. Bist du nicht. In Christus bist du nicht im Strudel. Du bist außerhalb platziert, weil alles schon vollbracht ist. Wir kommen von einem Sieg und Es ist im Unsichtbaren klar, aber Gott möchte, dass wir es exekutieren, einführen in eine Situation, wo alles in uns schreibt und wir empfinden, wir sind im Strudel. Und wir das so wirklich erleben und kommt noch dämonische Kulissen dazu, der Feind durch irgendwelche Dinge, dann erscheint es uns so real, dass wir das so ernst nehmen, dass wir nicht mehr wirklich ein höheres Element einsetzen, sondern sagen, Gott, erst das muss weg. Nein, du musst reinkommen, dass der Herr ist. Als Christ sind wir diesem Mut und Angst nicht ausgeliefert. Und ich habe das ganz, ganz viel mir zugesprochen. Ich weiß noch, wo ich ein Schlüsselerlebnis hatte mit einem Mann Gottes, einem Propheten, der hat einfach mal diesen einen Vers genommen aus 2. Korinther 10, 3 bis 5, wo es heißt, dass die Waffen unseres Kampfes mächtig sind, nicht fleischlich. Sind eben nicht fleischlich, wir dürfen nicht fleischliche. Nee, ich will es nicht gegen Druck, immer Schlachtfeld, sondern hey, was bedeutet es Exousia-Autorität? Du gehst in den Gerichtssaal Gottes und setzt die Fakten klar. Wir machen dämonische Dynamis, versuchen wir seelische Dynamis dagegen zu setzen. Das will ich jetzt nicht, geh doch weg, geh doch weg. Jammer. Ja? Nee, stopp, hör auf zu jammern. Richte dich auf, Gerechtigkeit Jesu Christi. Jetzt nehmen, zurücktreten, Überfluss von Gnade, Gerechtigkeit, dann in den Gerichtssaal und mal die Fakten klarstellen. Mal die Fakten klarstellen, okay? Wer der Herr ist, dass du nicht der Herr bist, das ist Evangelium. Gott ist Gott. Und vielleicht musst du in der Situation auch dem Teufel sagen, und Teufel, und ich bin's nicht, Gott sei Dank. Das hilft schon mal. Und dann sagen, was Christus getan hat und das ausführen und dann wirklich darauf sich feststellen. Fest, Standpunkt einnehmen. Aber das sind wir ja gar nicht, Europa. Jeder darf seine Meinung haben, einmal hierhin, einmal dahin. Es gibt keinen Standpunkt, du hast die Meinung, ich habe halt die Meinung. Ja, da kommst du nicht weit. Die Frage ist, auf was kannst du dich stellen? Was ist eine ewige Wahrheit? Wir sind diesen Sachen nicht ausgeliefert, Angst, du bist Angst nicht ausgeliefert, auch nicht Mut musst du in dir produzieren, sondern du unterstellst, das ist Leben im Geist, alle deine Handlungen unterstellst du dem Heiligen Geist, wo uns eben nicht einfach nur persönlicher Wagemut leitet. Es gibt, ist so, einige Leute sind von der Wiege aus von ihrem Persönlichkeit etwas mutiger veranlagt und einige sind halt von klein auf bisschen schon so Angsthasen. Die einen ziehen zurück, die anderen machen gleich vorwärts und hauen dem anderen eins mal aus über den Schädel, ist auch nicht Königreich. Über sowas reden wir nicht. Nicht Mut oder die Dominanz von Angst leitet uns, sondern die Söhne der Morgenröte werden durch die Person des Heiligen Geistes geleitet. Sag das mal, ich werde durch den Heiligen Geist geleitet. Gemeinde Jesu Christi verkündigt Menschen, die unter die Herrschaft Jesu Christi kommen, dass wir eine außerirdische Führungsperson haben, die uns leiten kann von einer anderen Welt und deren Stimme lauter sein muss wie die Stimme von Furcht und Angst und Druck und Lüge und Zweifel und Blasphemie und gegen Gott reden. Die Frage ist, wo bist du zu Hause? Hast du deinen Ort in den Scheolorten schön breit gemacht und bist dann da drinnen? Die Gefangenen müssen befreit werden. Es ist sehr schwierig im Gefängnis, wenn du noch im Gefängnis bist, manchmal dem zu folgen. Und trotzdem, im Gefängnis könntest du rausgehen. Die Gefangenen müssen Exousia-Autorität hören. Komm raus. Wir brauchen Befreiung. Wie wunderbar ist, dass wir einen Gott haben, der redet, der eine Stimme hat, der dich leiten wird, auch wenn Schulungen vorbei sind. Du bist unter ihm. Die Söhne der Morgenröte werden geleitet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ist es nicht wunderbar? Das bedeutet, alles, das A und O, diese Stimme des Heiligen Geistes zu kultivieren und unter Herrschaft des Heiligen Geistes zu laufen, die uns nochmal in ganz andere Beurteilungen hineinbringen kann und Handlungen als natürlicher Mut oder Angst. Warum? Aus einer anderen Welt kommt dieses Wort, fürchte dich nicht, Sohn. 365 Mal, fürchte dich nicht, ich bin da. Du bist nicht allein auf der Welt. Das ist die Stärke von einem Mann und einer Frau Gottes. Nicht ich bin mutig, nicht ich bin stark. Nicht jede Mal, ich bin wie so ein Ausstellungsstück, ich bin schön mutig. Nein, sondern wir sagen, wir sind mutig als Christen, weil es ihn halt gibt. Es ist jedes Mal für mich die tiefste Trost, die tiefste Kraft, wenn ich mich dem zuwende, aber er ist jetzt auch da. Hör auf, Teufel, das ist nicht wahr. Alles, was ich denke, fühle, manchmal ist man da so drinnen, ja, und tut das hin und her, schon mal analysieren. Wir sind ja inzwischen super gut da drinnen. Und dann merken, oh, kommt der Heilige Geist, can I help you? Ah, nee, jetzt pass mal auf in so eine Kämpfen, verschwinde Furcht und Dings. Und er sagt, ich wäre aber auch da. Fürchte dich nicht, ich bin. Gott ist. Das ist das, was uns von innen nach außen agieren lässt. Ein festes Fundament gibt. Wir sind nie mehr allein. Er ist da. Er ist in dir, Kind. Er ist in dir, wenn du in die Schule gehst, wenn du auf die Arbeit gehst. Du bist nicht. Ja, aber die mobben mich. Na und? Jetzt hast du eine Zeit, mal ein paar Feinde zu haben. Ich weiß noch, wo ich in der Schule war, und wir waren ja natürlich dann immer in der Kinderstunde und so weiter, und da war ja halt ganz Evolutionstheorie und so weiter. Und dann musste ich immer halt dann immer, ich habe ja Missionsgeschichte studiert als Kind, nein, also Rettung der Welt, ja. Und dann stehst du halt auf und sagst, nein, aber ich glaube halt an Gott, und dann gibt's eben das die Evolutionstheorie, die stimmt ja überhaupt nicht. Und alle sagen, so hier thumbs down, ja, sozusagen. Und dann zu merken, dass in Kindern, also in mir, ich hatte einfach ein Erbarmen für die anderen. Weil alle haben natürlich das Falsche gedacht, weil nur ich wusste, was richtig ist. Das war ja, die wussten es halt nicht. Und mein Biologielehrer, das weiß ich noch, dann so, ich immer so, der dann immer so, eben halt die Sachen alles aufgezeigt und so, und dann habe ich plötzlich, damals war ich noch nicht sehr prophetisch, aber dann habe ich immer so gesehen, Jesus kommt halt wieder, das habe ich halt von klein auf mitgekriegt, Jesus wird wiederkommen, ja, und dann ich mitten dann da mit den Fahnen, Jesus, ja, kommt eingeritten auf die Erde, ja, und mein Biologielehrer, gell, so ein paar Menschen, Positionen weiter, und dann habe ich zu ihm gesagt, na, also ich sage jetzt nicht den Namen, was sagen Sie jetzt, ne, weil jetzt ist klar, wer die Wahrheit hatte. Ja, das ist halt, dann ist es nicht, oh, ich habe jetzt Angst oder so weiter. Es ist eine Frage, hast du einen festen Standpunkt? Weißt du, was wahr ist? Dann musst du nicht sagen, ich muss mutig sein. Du hast halt ein Erbarmen für die anderen, weil die wissen es halt nicht. Und dann kannst du stehen bleiben und das merken auch dann Leute. Und das ist cool. Und unsere Eltern haben uns dann auch wieder reingeschmissen. Und nicht dann gesagt, oh, die Armen, du schlimm und irgendwas, und sagen, jetzt stell dich hin. Dann bin ich als 7-8-Jährige, weiß ich noch, den Berg runter bei uns in Amberg, hab gedacht, jetzt wird die Polizei kommen, ja, ein Zöpfchen, und hab dann evangelistische Lieder gesungen für die Nachbarschaft, also halt dann da, ja, in dem festen Glauben, jetzt wird gleich jemand die Polizei schicken, dass sie ins Gefängnis kommen, ja, aber es muss ja machen für Jesus. Es ist ja dran. Jesus ist der Herr. Die müssen es ja hören. Und dann hältst du das aus. Das ist nicht eine Frage von Alter. Kinder können in den Tod gehen. Kinder können sowas. Nee, aber erst wenn sie dann 19, 20, 25, nein, wenn sie 50 sind, nachdem sie 80 Seelsorger verschlissen haben, dann endlich könnte es vielleicht der Punkt kommen, dass der Heilige Geist es schaffen könnte, so eine innere Kraft in den... Nee, wir haben nicht das Königreich gelehrt. Das Königreich, es gibt diese Welt, es ist gekommen. Die Frage ist, Bist du hineingeboren in diese Welt? Bist du gerettet? Bist du befreit? Und hast du dich losgesagt von dem System der Welt? Und bist du unter Herrschaft? Oh, ich könnte mich da drin verlieren. Das ist super. Ich finde es attraktiv. Ich weiß es noch, das ist jetzt nicht die Lieblingsvariante, jetzt sage ich mal, von jeder Mutter, aber ich habe immer gedacht, wenn ich Kinder hätte, ich würde eine mobile Einsatztruppe aus denen machen wollen. Ja, sozusagen. So raus in die Nationen, wir gemeinsam predigen, los Kranke, die Hände auflegen. Das können die mit 2, 3. Ja, sozusagen am Anfang auf dem Arm und dann sozusagen Öl drüber kippen über Leute. Und wirklich auch Kinder hervorbringen, die dem Widerstand, der Ablehnung dieser Welt, dem Hardship dieser Welt dagegen stehen können. Unsere Psychiatrien sind voll. Je mehr wir uns um die Seele und das Fleisch kümmern, desto mehr wuchert es in allen möglichen von Angstphobien und so weiter. Und ich mache mich nicht lustig, da braucht es Therapeuten dann auch. Wir brauchen das dann, dass wir wirklich merken, da ist was nicht wahr, da ist was krank. Wir brauchen Befreiung und dann brauchen wir Hilfe und dass wir uns wirklich einer Person unterordnen und die das tun, was sie sagt. Aber Fakt ist, was ich heute eben reingeben möchte, ist, dass Mut erlernbar auch ist. Mut ist das Merkmal einer ausgereiften Persönlichkeit und ist für ein selbstbestimmtes Leben erforderlich. Mutiges Verhalten wird sich individuell natürlich sehr unterschiedlich angelegt, auch anfühlen oder auch angelegt sein und wird auch nicht, auch bei mir nicht, für alle Lebensfelder und Situationen gleichermaßen abrufbar sein. Ich war zwar zum Beispiel im Sport super gut als Kind, aber jetzt bin ich nicht, ich bin höchstens zäh, aber sportlich nicht sehr leidensfähig, aber im Geist schon. Also da schick mich rein und dann steht in mir der Geist Gottes auf, wo ich sage, das kann nicht sein. Der Teufel soll jetzt nicht so daherreden. Die Wahrheit ist das, Standpunkt. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unseren Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Und wir werden preisen und loben des Evangeliums und jeden Morgen im hohen Lobpreis die Herrschaft und die Königsherrschaft unseres Herrn ausrufen. Das ist die Aufgabe von Gemeinde. Amen? Okay, ich mache noch eine Runde und dann machen wir Pause. Dritter Punkt, Tapferkeit und Mut in der Erziehung und in der Gemeinde. Nochmal, als ich Gott über diese Botschaften gesucht habe, ist mir bewusst geworden, dass Tapferkeit und Mut wenig in der heutigen Kindererziehung als wirkliche Tugenden oder hohe Tugenden gefördert werden, außer eventuell, wie ich gesagt habe, im Sport. Dieser Mangel, dass wir es auch nicht im Natürlichen mehr als wirklich eine Tugend haben, wird natürlich auch eine Auswirkung haben auf die Art von Menschen, die wir dann in der Gemeinde vorfinden. Meine Frage an dich und an uns heute ist, wie oft bittest du Gott innerhalb von einem Monat oder in einem Tag um Tapferkeit und Mut? Ist das für dich sehr nah? Ist das ein wirkliches, reales Gebet? Ist es dir bewusst? Gott, jetzt mach mich heute mutig. Oder stehst du mehr auf und sagst, oh Gott, ich möchte jetzt die Sorgen loswerden heute Morgen. Guten Morgen, alle Sorgen, seid ihr auch schon alle da. Oh, ich widerstehe denen heute in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. O Herr, warum ist das Leben so hart? O Gott. Bittest du Gott, gib mir einen festen Sinn. Zurrst du fest, ich liebe das, wie das heißt, gib mir einen festen Sinn und ebenso uns die Lenden unserer Gesinnung festzuzurren in der Wahrheit, den Gürtel der Wahrheit, ja, ich liebe Gürtel, zack, anziehen. Also ich liebe so meistens, also ich habe früher so ganz enge Gürtel getragen, so richtig voll eng festgezurrt. Ja, so das macht das, im Geist kann ich das auch. Ich zurre, hier sind die Lenden unserer Gesinnung eigentlich, unseres Denkens, die muss ich manchmal festzurren in die Wahrheit. Zack, und hier nur so wird gedacht jetzt. Das ist die Wahrheit. Das muss man tun, das muss man lernen. Ja? Wie ist es in dir? Überwindest du Sünde regelmäßig, Sünde, Welt und Satan? Oder ist mehr in dir das Weltbild und das Gefühl in dir, ich bin schon mehr eine Person, ich sehe mich, ich werde regelmäßig von Weltsünde, Satan überwunden. In Christus kam, um dich zu einem Überwinder über Sünde, Welt und Satan zu machen. Und das, finde ich, muss schon auch wieder in unseren Gemeinden auch mal ausgesprochen werden. Bei allem, wenn wir versagen, was ist da? Gnade, die uns hält. Aber die Hauptgnade, die Gott uns durch Christus geschenkt ist, ist zu überwinden. Und nicht nur zum Versagen. Und beides ist in Christus. Wenn wir fallen, ist die Gnade da und wir stehen wieder auf. Dass wir dann beim nächsten Mal überwinden. Fallen wir das siebte Mal, Gnade, und dann überwinden wir wieder. Wir brauchen eine Überwindergnade, besonders in Europa. Wenn wir jetzt über Tapferkeit und Mut lernen und auch über die Sohnbewegung, auch bei dem ersten Teaching, das ich hatte, werden das Leute unterschiedlich erleben. Die einen werden die Botschaft zu Mut und Tapferkeit als Motivation und Ermutigung erleben. Andere aber hören die Botschaft, du sollst regieren und Gott hat Überwinden für dich, komplett aus dem Fleisch und aus den Ohren des Appells, und es landet auf ihnen sofort dann in dem, wie so ein Automatismus, als Überforderung, als die Forderung, das muss ich jetzt auch noch tun. Wie soll ich das jetzt noch hinkriegen? Das tut natürlich im Fleisch sofortige Angst auslösen, eine Abwehr, eine Verteidigungshaltung bis hin zu Aggression Rechtfertigungshaltung. Der Zeitgeist, in dem wir heute uns befinden, fördert in uns die Wunschidee und dieses Idealbild, dass dieser Wunsch Papa Gott, ja, sozusagen, dass uns sowas, solche Härte, oder wie bei Josef, dass er wirklich sagt, dass die Brüder einen verraten können und man landet plötzlich in der Zisterne, dass der gute, gütige Vater sowas einem Kind nie zumuten würde. Ja, wir wünschen unbewusst, und das müssen wir rausbekommen, ob das in uns gelandet ist, dass der Vater uns doch nie herausfordert, sondern wie eine Mama betätschelt, uns verwöhnt und jede Form von Druck aufs Fleisch von uns fernhalten sollte. Das wird oft heute als Güte und als Gnade verkauft. Wir sind in eine krasse Verwöhnungsfalle gekommen. Wir wollen Helden sein, aber es soll uns ja nicht so viel kosten. Sollte wie eben so gesalbt sein, so wie Surfen. Soll nicht Schmerzen machen, nee, das ist irgendwie so ganz übernatürlich. Das Fleisch wird aber, und das musst du verstehen, auch von dir selber, also ich kenne das von meinem, ich bin da absolut desillusioniert, auch mein Fleisch, wird sich jedem Aufruf zum Überwinden Bremse reinlegen, versperren. Und es sofort, jetzt überwinde, in einem Bereich, wo wir noch nicht eingenommen haben oder wo auch die Mundschule, wird es das Fleisch als massiven Druck erleben, weil es auch versteht, dass es die Kraft nicht hat. Und es wird es Druck erleben. Das ist nicht vom Feind, das ist nicht vom Vater der Druck, sondern der Druck kommt vom Feind und von dem Fleisch, weil es merkt, es drückt auf die Bremse. Der Feind wird uns in unserer Kultur nur einen Ausweg jedes Mal regelmäßig anbieten. Weiche doch dem Druck aus und verlass dich auf die Gnade des Versagens. Oder du hast jetzt versagt, zuerst sagt er, nimm doch Gnade, und dann haben wir versagt und dann tut er über dieser Gnade noch eine Prise Verdammnis drauf. Also jetzt haben wir trotzdem Verdammnis, obwohl wir versagt haben. Wer kennt es? Ja, so ist es. Es läuft eben regelmäßig ab, der ist auch nicht sehr erfindungsreich. Ja. Väter, die Mut und Tapferkeit formen wollen, werden, also ich merke das manchmal auch, wenn man predigt oder in die Jüngerschaft kommt, kommt das Fleisch oder auch aus der Gemeinde, wird einem fast durch Mächten oder vom Fleisch fast mit einer Keule gedroht. Du darfst fast nicht über Mut und Tapferkeit reden oder überwinde mal. Komm jetzt, überwinde. Weil sofort das, also sozusagen als Druck erlebt wird. Und es wird sofort mit der Keule gedroht, das ist dieses Schwert. Wir wollen doch nicht wieder zurück in dieses vorsintflutliche Muster zurückkehren. Ja, du gehst ja nur da rein, der Indianer kennt keinen Schmerz, Männer dürfen nicht heulen. Und dann darfst du gar nichts mehr sagen. Mit diesen zwei Sätzen kannst du überwinden, niederhalten. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern uns zum Schmerz aushalten ermutigt haben und auch manchmal unser Verlorensein, wenn wir geweint haben, gestoppt haben. Das hat mir oft geholfen, unter dem Geist Gottes Gefühlen nicht freien Lauf zu geben, sondern den Heiligen Geist zu fragen, wie er mir darin Hilfe ist und wie ich ihn jetzt in einer Zeit von Verlust oder von Schmerz repräsentieren soll, dass es ihm Ehre macht. Meine Mutter war da auch nicht immer ganz tröstend. Meistens habe ich immer erst eins drüber gekriegt, wenn ich voll geschrien habe und in dem Schock des Schmerzes. Aber im Nachhinein muss ich sagen, also wie gesagt, eine Seite war, ich musste dann auch mal Trost erleben, aber ich merke auch, einen Stopp zu setzen, dieser Überflutung von Emotionen, ich bin dem ausgeliefert. Und meine Mutter gesagt hat, ich bin jetzt da und voll auch die Handlung übernommen hat, hat mir geholfen, den Vater zu verstehen, dass er sagt, stopp, ich bin da. Du bist diesem Schmerz, auch dem Unfall, nicht ausgeliefert. Und das bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Ich merke, wie sehr das mir in meinem geistlichen Leben auch mit dem Heiligen Geist hilft. Fakt ist, gerade Väter hätten die Aufgabe, den Kindern diese Tugenden von Tapferkeit und Mut beizubringen. Und nochmal, klar, ich habe das schon gesagt, in der Gemeinde wird es auch nochmal anders erzogen wie in der Welt, weil es mit der Person des Heiligen Geistes zusammenhängt. Und ich glaube aber auch, wenn wir in das Zeitalter der apostolischen Gemeinde wiederkommen und in diese Missionsbefehle und in die Sendungsgemeinde hingehen, ein Apostel wird diese Qualitäten einfach von seiner DNA und ein Prophet wird diese Qualitäten und Tugenden stärker setzen wie ein Hirte oder Lehrer. Und wir brauchen alles. Wir brauchen den Trost, wir brauchen aber auch diese Standhaftigkeit. Ein Apostel wird mit dem Sendungsverständnis auch eine Leidensbereitschaft in seine Gemeinde wieder einbauen, so wie Richard von Wurmbrand, der seine 14-jährige Konfirmanden einfach in den Zoo mitgenommen haben und vor dem Käfig eines Löwen gebracht hat und sagt, ich gehe davon aus, dass einige von euch in einem Jahr oder zwei Jahren umgebracht werden sollen. Wer wird jetzt im Angesicht des Löwenrachens sich niederknien und sein Leben Jesus übergeben und sagen, ich folge dir bis in den Tod? Das ist ein Konfirmandenunterricht, der heute natürlich in unserer westlichen Welt sofort eine Elterndelegation herauslösen würde. Aber darüber, und er das auch wusste, und es den Kindern, den 14-Jährigen, nicht ferngehalten hat, weil der Herr diese Loyalität verdient. Um des Reiches willen und diese hohe Ehre in seinem Reich zu agieren, werden wir Leidensfähigkeit. Ich wünsche mir auch Tapferkeit und Mut bei den Frauen, die noch schreckhafter und so, die keinerlei Schrecken fürchten soll, heißt es wie im Petrusbrief, weil Frauen dann Angst und das Kind und so weiter. Sie haben dieses Element, auch Leben da reinzubringen, auch mal Schutz reinzusprechen. Aber ich wünsche mir, dass Frauen furchtlos sind. Frauen, die keinerlei Schrecken fürchten, weil sie auch erfüllt mit dem Heiligen Geist in eine andere Qualität sind und ihre Kinder auf das Leben vorbereiten. Unangenehme Aufgaben, also wirklich nicht nur zu übernehmen, das ist ein Teil des Trainings, auch auszuhalten, Schmerzens auszuhalten, Sport reinzugehen, Ausdauer, Durchhaltevermögen. Mein Vater hat mir gesagt, ihr werdet mir nochmal dankbar sein, bin ich ihm. Ja, ist wirklich, also ich hätte es ja nicht alleine gemacht. Eben den inneren Schweinehund, das ist nun mal so. Ich würde es ohne Leitung, ohne einen Trainer, würdest du durch Sachen nicht durchgehen. Du würdest einfach sagen, ich weiß noch 400 Meter, ich bin mehr als voll der Sprinter. Ich lege mein Leben auch mehr in ununterbrochenen Sprints zurück, sozusagen. Aber immer Stopp und dann Ring. Aber eben diese also unser Leben ist kein Sprint, sondern es ist ein Langlauf. Ja? Und ich weiß noch so, also diese 400 oder 800 Meter, das ist ja nur zweimal da um das Dings da rum, ja. Das war immer mein Horror, ja. Und mein Trainer dann immer so, es ist nach 300 Meter schon, ich war so dran, weißt du, ich bin nur noch so gelaufen, nach 300 Meter, ja, sozusagen, 50 Meter, 75 Meter, 100 Meter gesprintet und dann so runter, ja, und dann immer, der neben mir schon gelaufen, du wirst dich jetzt nicht hinschmeißen, du wirst es schaffen, du wirst die Grenze, und ich bin dann stolpernd zum Schluss, aber immerhin, ich habe die 400 Meter, 800 Meter geschafft, ja. Aber ohne einen Trainer, ich hätte mich hingeschmissen. Wir brauchen Ermutiger in der Gemeinde. Jetzt gib nicht auf, sodass du dann hinterher merkst, ah ja, jetzt habe ich es auch mal geschafft und vielleicht auch ein bisschen besser wirst, wie ich es da drin geworden bin. Ich glaube, weil wir diese Werte nicht mehr in Kindererziehung in der Gemeinde reinlegen, auch meistens nicht in die Sonntagsstunden und so weiter, das ist absolut katastrophal für unsere Mission. das Ziel der Kinder, der Erziehung ist eben nicht das Glücklichsein und dass sie eine gute Zeit haben in der Kirche und in der Gemeinde. Die meisten Eltern haben so Angst, dass die Kinder dann sagen, ich will nicht mehr in die Kirche, ich will nicht in der Gemeinde, dass sie einfach einen Abenteuerspielplatz haben wollen, nur um die Kinder bei Laune zu halten. Das ist nicht real in unserem Leben. Das Ziel ist nicht, dass Kinder glücklich sind, sondern dass sie reif werden. Und Reife hat drei Komponenten. Das muss der Erziehende haben. Das erste ist, das Kind soll Selbstkontrolle lernen. Ein Kind kann das noch nicht. Es wird übernommen von Gefühlen. Selbstkontrolle bedeutet oder Reife bedeutet, dass du nicht kontrolliert wirst durch Gefühle, Wünsche, Neugierigkeiten und Leidenschaften und Freiheit davon geleitet zu werden, was man fühlt, tun zu wollen. Und dass du eine Fähigkeit erwählst, was richtig ist, eine Fähigkeit entwickelst, was richtig ist, Selbstlosigkeit auch zum Nutzen anderer. Das bedeutet eine Selbstkontrolle über sein Fleisch, sag ich mal, über seine Seele. Das, wenn du das nicht hast, und das haben wir bei vielen Erwachsenen überhaupt nicht, das ist schwierig, mit solchen Leuten zusammen zu haben, die nicht reif sind. Das ist wirklich, du hast wie erwachsene Kleinkinder, nicht fähig zu regieren. Zweitens, das Ziel, was Erzieher und Eltern im Blick haben sollten, ist, dass eine Reife hervorkommt, was Weisheit beinhaltet. Eine Fähigkeit, von Erlebnissen, Umständen zu lernen, gesunde Entscheidungen zu treffen und stressige Situationen mit dem Geist Gottes zu regieren und nicht durch Gefühle. Das heißt, viele können nicht lernen, also ich merke das auch in der Jüngerschaft, dann hast du Situationen, aber man lernt nicht draus, man analysiert nicht und trifft eine neue Entscheidung. Man ist in einem ständigen Wiederholungsrhythmus, das ist Unreife. Reife bedeutet, ich kann lernen aus meinem Verhalten und eine neue Entscheidung treffen. Und das, wir haben noch den Heiligen Geist dazu. Drittens ist Verantwortung. Verantwortung für seine eigenen Taten zu übernehmen, auch treu und gut Arbeiten ausführen zu können, Integrität und Verlässlichkeit. Für Mission, für ein Team, für Gemeinde unerlässlich. Aber du findest wenig Leute, auch von der jungen Generation, die wirklich dann fähig sind, verlässlich. Du übergibst ihnen was. Wir müssen ganz viel Zeit nehmen, was eigentlich in der Kinderstube passieren müsste, in der Gemeinde heranzutrainieren. Für alle Reife oder für alle Komponenten der Reife brauchen wir Mut und Tapferkeit. Tugenden fallen aber nicht vom Himmel oder in unsere Wiege, sondern müssen antrainiert werden. Deswegen braucht es geistliche Väter und Mütter und deswegen seid ihr hier und werdet hier ausgebildet. Fakt ist aber auch, dass diese Tugenden, auch selbst Mut und Tapferkeit, es mir ganz klar ist, dass es durchs Kreuz muss und durch Tod und Auferstehung, sodass wir nicht hier in eine Predigt reinkommen von schöner Selbsterlösungstendenz und zu sagen, ich bin halt es in mir selbst. Kinder haben heutzutage sehr wohl Superhelden, ja, ihren Superman oder Iron Man, pflastern die Wände damit voll, die haben Superkräfte, aber die Superkräfte des Heiligen Geistes, sie haben diese Löwenkraft, aber sehr, sehr oft in dieser Welt, solange Jesus das erste Mal jetzt wieder gekommen ist auf diese Welt, wird die Superkräfte des Heiligen Geistes sein auf dem Weg des Lammes. Den Weg nach unten, den Weg des Dieners, den Weg, sein Leben niederzulegen, der sein Leben gab für viele. In den Kinderstunden verpassen wir es, über unsere Vorbilder des Glaubens zu reden, den Helden des Glaubens. Ja, deswegen habe ich das dann vor meiner Wohnung eben diese Galerie, die Vorbilder des Glaubens mit Bildern, mit ihren Zitaten, weil sie sind die Wolke der Zeugen. Wir bauen nicht mit unserem Leben auf, wir bauen auf den Glauben und dem Vorbild ihres Glaubens auf. Vorbilder, die überwinden, Heilige, die Löwen bezwingen, aber auch Märtyrer, die um ihres Glaubens willens nicht gleichförmig werden mit dieser Welt, um in der Welt anerkannt zu sein. Das ist das, was wir in die Kinderstunden reinbringen müssen. Ganz schwache Menschen, wie Elia, die Bibel sagt, er war ein schwacher Mensch, so wie wir, Dr. Martin Luther King, Bonhoeffer, Hildegard von Bingen, die alle auch Furcht kannten, die sich auch fragten, warum soll ich mir das antun? Soll ich einfach zurückweichen? Oder wie einem im Nazireich gesagt hat, sei nicht so laut, halt dich ein bisschen zurück. Du hast 4 Kinder, deine Frau wird Witwe werden. Und er sagt, wie kann ich je in der Ewigkeit bestehen? wenn sie einen Vater haben, der jetzt einknickt, sodass ich jetzt zu Lebzeiten mit ihnen bin, aber den Herrn der Herr nicht kennenlernen. Wie kann ich eines Tages im Angesicht Gottes vor ihnen stehen, wenn ich nicht jetzt aufstehe und lieber sterbe? Das wird meine Kinder tiefer prägen. Wohl dem, wenn wir Mütter haben, die das unterstützen. So wie Sabine von Wurmbrand, wo in der Auseinandersetzung in Rumänien damals die Kommunisten mit der Kirche zusammenkamen und dann wirklich es hoch herging, wie kann eigentlich der Kommunismus die Kirche in Kontrolle bringen und einfach schön moderat machen, sodass sie in einem relativen Friedensanspruch wie im Nazireich einigermaßen noch agieren dürfen. Und du hast die Riesenverantwortung für die Schafe, für deine Frau, für die Kinder. Und Sabine aufsteht und sagt, Richard, steh gefälligst auf und wische den Speichel von dem Angesicht Jesu Christi. Und Richard dreht sich um zu seiner Frau und sagt, ist es dir bewusst, dass du deinen Mann verlierst, was dann auch passierte, und ich ins Gefängnis kommen kann? Und sie sagt ihm ins Gesicht, ich möchte keinen Feigling als Mann. Solche Frauen brauchen wir wieder. Frauen, die Ansporn sind, rückendeckend für ihre Männer, für sich selbst, die so fasziniert sind vom Königreich, dass sie die richtigen Entscheidungen aus einer Ewigkeitsperspektive treffen und nicht aus dem Sicherheitsverständnis einer kleinen Welt. War es einfach für die Kinder? Nein. Der Vater war weg. Aber diese Mutter hat sie erzogen in der Furcht des Herrn. Hat sie erzogen unter diesem leuchtenden Blick dieses Königs, der eines Tages wiederkommen wird. Und wenn wir als Gemeinde Jesu Christi in Europa nicht mehr Leute hervorbringen und ihnen nur spiegeln, dass diese Welt das Königreich und das Himmelreich sein sollen und ihnen verpassen zu sagen, wir müssen hier auf der Erde Entscheidungen treffen mit dem Blick auf die Ewigkeit, dann werden wir in den entscheidenden Momenten komplett falsche Entscheidungen treffen. Weil das und diese Welt dann uns alles sein wird. Für einen Christen ist es aber nicht. Das ist vorübergehend. Das kann kommen, das kann gehen. Herrscher können kommen und gehen. Leute wie meine Geschwister in Ägypten, die können und in einem islamischen Staat leben. Ein Christ kann überall leben. Die Ismen, die Religionszugehörigen können kommen und gehen. Aber wie es immer so heißt, nur einer kommt. Und es ist Jesus Christus. Die Frage ist, wird er uns treu befinden? Christus fordert nicht Treue zu Prinzipien. Christus hat nie Loyalität nur zu einer Sache gehabt. Die Frage um Christus dreht sich nur um Loyalität zu ihm als Person. Folgen wir ihm nach? Sind wir Nachfolger Christi? Folgen wir ihm nach und setzen ihn als Herrn? Darum wird es sich in der Zukunft tiefer drehen, wie in den letzten 40 Jahren, wo es sehr gut machbar war, wo wir in einem Frieden waren. Möge Gott und der Heilige Geist uns Kraft geben. Möge er mir Gnade geben. So wie Corrie ten Boom gesagt hat oder der Vater zu ihr, wenn dann der Zug kommt, wo wir abtransportiert werden, dann wird Gott uns die Fahrkarte geben von Mut und Kühnheit, dann einzusteigen. Das kannst du nicht vorher alles bestimmen. Und trotzdem, du kannst dein Herz ein Stück weit präparieren. Du kannst dich mit der Ewigkeit beschäftigen. Du kannst deinen Geist sättigen an dieser Realität des Heiligen Geistes. Und es wird in dir eine Stärke einbauen, die nicht von dieser Welt ist und in deinem Persönlichkeitstyp ist. Ob du S, D, I oder G bist, das ist dann egal. Es hat was zu tun, mit Loyalität von ihm zu reden. Nicht von dir, nicht von deinem Mut, sondern für andere erscheinst du mutig, weil du von ihm redest. In einer Situation, wo alles dagegen ist. Wie Luther können wir dann sagen bei den Widersachern, hier stehe ich kann nicht anders. Möge der Herr uns Gnade geben. Amen.